Seit mehr als 20 Jahren schreibt und illustriert Ingo Siegner Kinderbücher. Ende der 1990er Jahre hat er den kleinen Drachen Kokosnuss erfunden, der mit seinen Freundinnen Mathilda und Oskar jede Menge Abenteuer erlebt. Über seine Arbeit und über Ferien bei den Piraten sprechen wir jetzt, denn Ingo Siegner ist mit seinem neuesten Buch Der kleine Drache Kokosnuss, Abenteuer und Wissen, die Piraten, bei uns zu Gast auf der Detektor FM Bühne hier auf der Leipziger Buchmesse. Ich bin Ina Lebetjew und sage ganz herzlich willkommen.
Hallo, ja danke. Herzlich willkommen. Also.
Ich habe gelesen, alles hat angefangen mit einer Geschichte, die du einem Nachbarsjungen zum Geburtstag geschenkt hast. Ein paar zusammengefügte Seiten, auf denen Kokosnuss sein erstes Abenteuer erlebt hat. Inzwischen gibt es Sachbücher, Hörbücher, sind 33 Bände inzwischen, habe ich gelesen. Und eine Fernsehserie, Spielsachen und einen YouTube-Kanal, also ein ganzes Universum von Kokosnuss, Mathilda und Oskar. Wie fühlt sich das an, wenn du da heute so drauf guckst?
Ja, schön. Ist ganz schön, ja. Ja, ich finde, das Schönste daran ist, einen Beruf gefunden zu haben, der mir Spaß macht und den ich einigermaßen beherrsche. Ich hatte nämlich nach der Schule gar keine Ahnung, was ich mal werden sollte. Oder ich war ja schon was, aber womit ich mal mein Geld verdienen würde. Und etwa mit Mitte 30 habe ich angefangen, Geschichten für Kinder zu schreiben, weil ich Kinderbetreuer war. Und da hatten wir immer, wir nannten das die blaue Stunde und haben dann den Kindern immer vorgelesen und manchmal auch selbst erfundene Geschichten erzählt. Und da kam so ein bisschen heraus, dass ich ganz gerne oder gut Geschichten erfinden kann und die auch erzählen kann. Die Kinder fanden das toll. Und dann dachte ich, naja, dann könnte ich ja vielleicht mal was schreiben und vielleicht wird da was draus. Und so ging das relativ entspannt los. Dann habe ich angefangen, Geschichtchen zu schreiben, kleine für Kinder aus der Nachbarschaft, aus der Verwandtschaft. Und da war eben auch eine Geschichte vom kleinen Drachen Kokosnuss dabei. Ja, und das habe ich dann, weil ich fand die süß, die Geschichte, ganz schön geworden. Dann habe ich die kopiert und auch anderen noch geschenkt, unter anderem den Kindern meines Cousins. Und seine Frau, die hat mich dann angerufen, die meinte, hier ist gerade bei uns ein Gast, der ist Literaturagent, kann der dich mal anrufen? Und so kam das. Der rief mich an und dann ist er auf die Messe marschiert, im Jahr 2000 war das, und da ging das dann mit Kokosnuss los.
Also war das gar nicht so ein absichtlicher Traumberuf, sondern du bist da so reingestolpert ein bisschen.
Ja, ich erzähle das auch, mache öfter Lesereisen in Schulen und dann erzähle ich das auch den Kindern, weil ja oft stehen die Kinder auch unter Druck, ja, was werde ich mal später und so. Und ich erzähle denen dann immer, ja, das hatte ich auch alles und ich habe dann auch noch 20 Jahre nach der Schule wusste ich nicht, was ich werden sollte. Und habe dann aber irgendwann eben mit Mitte 30 dachte ich, ja, das ist eigentlich was für dich, das kannst du ganz gut. Ich hatte kleine Geschwister und denen habe ich früher auch immer schon Geschichten erzählt und auf die aufgepasst und auch für die manchmal gezeichnet. Ne? Ich illustriere ja die Bücher auch. Und dann bin ich im Grunde genommen mit Mitte 30 wieder darauf gekommen, was ich immer schon als Jugendlicher gerne gemacht habe. Und so ist das entstanden. Ne? Ja.
Du sagst das in so einem Halbsatz. Mich hat das irre beeindruckt. Ich habe nämlich so eine Art kleine Home-Story über dich gesehen und gesehen, dass du tatsächlich deine Bücher zeichnest mit Bleistift und Radiergummi, dass dann später Tinte dazukommt. Es gibt ja heutzutage auch digitale Möglichkeiten. Warum arbeitest du so, wie du arbeitest?
Ja, ich bin ja ich bin nicht gegen die Digitalisierung oder so, das ist okay, das ist nun mal eine Entwicklung, die haben wir, die müssen wir aber auch kritisch begleiten. Ach, ich denke mir, ja, wenn ich mir die Zeit nehmen würde, würde ich vielleicht schon mal so einen Kurs machen. Mir hat meine Freundin hat gesagt, kauf dir mal so ein iPad und da kann man dann so ein Zeichenprogramm dazu nehmen und habe ich dann auch gemacht und das Zeichenprogramm, sie meinte, du kannst da ganz toll zum Beispiel, wenn ich so ein Cover zeichne, dann kannst du gucken, wie sieht das aus mit dem Nachthimmel, wie sieht das aus mit dem Tageshimmel und so, das kannst du da alles ausprobieren. Habe ich dann gemacht, dann hat sie mir da so ein Zeichenprogramm draufgespielt und dann dachte ich, ja, dann lege ich jetzt mal so los und dann, und dann musste ich aber erst den Pinsel aussuchen. Und da kam ich in ein sogenanntes, ein digitales Pinselstudio und da gab es etwa 6000 Pinsel und dann wusste ich nicht, welchen soll ich denn jetzt nehmen. Und nach einem halben Tag habe ich mich dann wieder an meine Blätter gesetzt mit Bleistift und so, das war irgendwie dann besser. Und die Museen oder Ausstellungsveranstalter freuen sich immer, wenn sie anfragen, können wir ihre Bilder ausstellen und die wundern sich direkt, dass die Bilder alle original so sind wie in den Büchern. Und dass da also so gut wie gar nichts nachdigitalisiert ist oder so, ne? Höchstens, wenn ich mal einen Fehler gemacht habe. Ja, das passiert schon auch nochmal. Aber eigentlich sind die so wie in den Büchern drin. Hm.
Hat sich denn dein Stil in den vergangenen Jahren irgendwie verändert? Hast du selber an irgendwas gearbeitet, wo du sagst, das ist mir aufgefallen oder das wollte ich anders machen?
Ja, ja, das schon. Zum Beispiel die Figur selber hat sich auch geändert. Ja, wenn man die ersten Bücher sieht, nehmen wir nur mal den Drachen Kokosnuss. Der hatte am Anfang relativ kleine Augen und so verschwindend kleine Flügelchen und die Nase war so ein bisschen wie eine Gurke und der sah irgendwie auch witzig aus, aber sieht heute ganz anders aus. Heute sieht er kindlicher aus, weil ich ihm größere Augen zeichne und comichafter, also Comic hat mir mal einer erklärt, ist, wenn man große Hände, große Füße hat und große Köpfe, wenn man zum Beispiel sich mal Asterix ansieht, der hat einen Riesenkopf, wenn der hier langlaufen würde, wir würden alle Angst kriegen, wie schrecklich der aussieht, aber im Comic sieht das halt sehr niedlich aus. Das ist eben ja auch das Kindchenschema des großen Kopfes, ja. Und das habe ich dann so mit den Jahren so ein bisschen immer verändert. Ich hatte ja nie so eine Zeichenschule besucht, wo einem das vielleicht mal wirklich beigebracht wird. Ich habe das immer Learning by Doing gemacht. Ich hätte gleich am Anfang ein bisschen aufpassen sollen, nicht so viel Farbe, nicht so intensiv, weil ich dachte mir damals schon, oh, das wird Arbeit, wenn das jetzt ein Erfolg wird und du jedes Buch so kolorierst, dann dauert das ja ewig und so ist es aber gekommen. Ja, kann ich auch nichts machen. Ja.
Ich finde, das ist ein Applaus wert, oder?
Ja, so ein bisschen, ja. Das ist schon anstrengend. Das Schreiben macht auch mehr Spaß, mir jedenfalls. Das Illustrieren ist eben das Handwerk. Aber meine Frau kauft, nee, die leiht es aus. Nee, kauft nicht. Leiht immer Hörbücher aus. Dann geht es ein bisschen leichter. Dann habe ich immer Hörbücher und dann geht das Zeichnen leichter dann, ne?
Ah, sehr spannend. Mhm. Ich mache das, wenn ich Fotoarbeit mache, dann habe ich auch immer was auf den Ohren.
Ja,
ne?
Musik oder Radio oder so. Ja, 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 genau.
Gibt es denn, du hast gesagt, das ist Handwerk, aber gibt es irgendein Detail oder irgendwas, was du besonders gerne zeichnest oder irgendeine Figur, die du besonders magst, die dir mehr Spaß macht als andere vielleicht?
Eigentlich nicht.
Okay.
Doch, vielleicht ja. Es gibt ja in den Büchern, verstecke ich manchmal eine kleine Maus. Und das ist eigentlich die einzige Figur, die ich nicht vorzeichne. Das heißt, die Zeichnungen sind alle dann fertig, also mit Tinte auch, der Radierer weg. Und dann zeichne ich die Maus frei da rein. Deshalb ist die auch manchmal so ein bisschen schräg, sieht die aus, weil ich sie nicht vorzeichne. Aber ich denke mir dann immer ganz am Schluss, ach, wo tue ich die denn jetzt mal hin? Manchmal fliegt die dann im Flugzeug durch den Himmel. Da denke ich immer schon, wenn ich die jetzt mit dem Flugzeug durch den Himmel fliegen lasse, dann muss ich das Blau des Himmels um dieses Flugzeug herum malen. Das ist sehr aufwendig und immer mit viel Schweiß verbunden, weil wenn ich da rummale, das dauert und dann trocknet mir der Himmel an der anderen Seite ein. Da muss ich, hat mir mal einer erzählt, wie Operation am offenen Herzen. Du musst immer sehr präsent sein und gucken, dass du das hinkriegst. Deshalb verstecke ich die Maus meistens hinter so einem Blatt oder hinter einem Baum und dann guckt nur der Kopf hervor. Das hat mehrere Vorteile. Ich muss nicht umständlich den Himmel drumherum malen und andererseits muss ich nur den Kopf zeichnen. Aber es ist trotzdem witzig. Die Kinder suchen dann und so, das ist ganz gut. Ich habe mir auch schon mal überlegt, die Maus mal wegzulassen, weil, wenn ich Lesungen habe in Büchereien, Schulen oder so, dann bin ich also drin und lese und zeige die Bilder am Beamer und die Kinder so. Aber jedes Mal, wenn ich das Bild wechsle, dann kann die Geschichte noch so spannend sein. Irgendein Kind meldet sich und sagt, da ist die Maus. Und dann ist die Lesung immer unterbrochen. Die ist also fast bei jedem Bild unterbrochen, weil die die Maus dann suchen. Aber ich werde es wohl, die wird wohl so bleiben. Die werde ich so lassen, ja.
Hast du denn keine Angst, dass wenn du spontan da die Maus irgendwo reinmalst, dass du das ganze Bild verdirbst oder dass es dir verrutscht?
Ja, nee, die Maus ist ja so klein, dann ist es eben so. Das macht nichts. Das ist okay. Also schon gut.
In deinen Büchern ist ganz viel los. Kokosnuss und seine Freundinnen reisen ins ewige Eis, zu den Ägyptern, zu den Römern, Rittern, in die Steinzeit, ins Weltall. Das ist ja auch, denke ich mir, ein großer Rechercheaufwand, sozusagen dieses ganze Wissen für diese Abenteuer von Kokosnuss dann kindgerecht aufzuarbeiten. Wie machst du das und hast du dabei Unterstützung?
Ja, also bei den ersten Büchern war das ja gar nicht. Da habe ich ja einfach nur so mir irgendwas ausgedacht und manche Geschichte, wenn ich nicht so ein kluges Konzept hatte, habe ich die dann so hingedengelt. Und war trotzdem irgendwie witzig wohl offenbar. Und es ging dann um Zauberer und Hexen und so weiter. Und irgendwann habe ich aber mein Interesse an Wissenschaft. Ich habe mal Geschichte studiert und wollte auch Historiker werden. Da war ich dann aber nicht gut genug. Ich konnte dann nicht so lesen, wie man musste. Und ich habe immer alles vergessen und so. Und dann habe ich aber trotzdem dieses Interesse. Und das habe ich dann einfach zusammengebracht. Ja, wenn die jetzt zum Beispiel in die Steinzeit reisen, dann gehe ich erstmal in die Bücherei und lese, ja, wann war eigentlich diese Steinzeit? Und was hatten die da alles und so? Und dann denke ich mir, ja, dann bastel ich mir da eine Geschichte zusammen, wo im Vordergrund schon steht die Spannung und der Humor. Ja, also für mich ist schon immer im Vordergrund, dass das soll fesseln, das soll eine spannende Geschichte sein und Lachen und so. Das Lachen öffnet die Menschen und das gibt ja den Kindern auch Zugang dann zum Lesen. Ne? Also sie können ja dann später den Faust lesen, aber sie können ja erstmal mit zum Beispiel Kokosnuss anfangen und so. Aber ich möchte eben auch, wenn es zum Beispiel um Steinzeit, Römer, Griechen oder so geht, möchte ich auch keinen Mist schreiben. Ja? Also ich werde jetzt nicht irgendeine Geschichtsklitterung betreiben. Das soll schon korrekt sein. Bis auf die Drachen, sagen wir mal. Ja? Oder dass die sprechen, das ist schon klar. Aber ich schaue schon, dass das korrekt ist. Deshalb rege ich mich auch immer auf, wenn im Kino irgendein Historiendrama läuft und das stimmt alles gar nicht, was da ist. Also dass zum Beispiel ein römischer Kaiser, irgendein Sohn den römischen Kaiser umgebracht hat, damit er selber Kaiser wird, ist in einem sehr bekannten historischen Drama aus einem großen Land westlich von hier zu sehen. Okay. Und dann dachte
sollen wir mal raten?
Nein, ist okay, will ich jetzt gar nicht. Aber es hat mich echt aufgeregt, weil man eine Geschichte auch gut schreiben kann, ohne solche Verfälschungen zu unternehmen. Man braucht eben einfach gute Drehbuchautoren, die das dann machen. Ne? Kann genauso spannend sein. Aber sie wollten eben, dass der dann Kaiser wird, besonders böse ist. Also er ist sehr böse und er war gar nicht so böse. Naja, gut. Aber die Kinder, die gucken sich das an oder die Jugendlichen oder auch Erwachsene und dann denken die, das war eben so. Ne?
Im Grunde hast du es schon beantwortet. Ich frage vielleicht trotzdem nochmal. In diesem neuesten Band, den du veröffentlicht hast, da treffen Kokosnuss und Mathilda auf echte Piraten. Also es heißt Der kleine Drache Kokosnuss, Abenteuer und Wissen Piraten. Und es ist ein Doppelband, da haben wir gerade schon hinter der Bühne drüber gesprochen. Also der kombiniert sozusagen einerseits ein klassisches Abenteuer von dir mit einem Sachbuch über Piraten für Kinder. Und da drin wird zum Beispiel erklärt, was es mit Augenklappe, Hakenhand und Holzbein auf sich hat. Und da werden zum Beispiel auch so Piratenpersönlichkeiten beschrieben, Francis Drake und Klaus Störtebeker zum Beispiel. Dieser Bildungsauftrag für Kinder, wie wichtig ist es dir, dass das ein Thema ist?
Achso, ja, also ich verfolge gar keinen Bildungsauftrag. Okay. Ich schreibe spannende, lustige Geschichten. Und wenn das historische Themen sind, dann will ich auch, dass das korrekt ist. Jetzt kam der Verlag eines Tages auf mich zu und sagt, Ingo, du schreibst eigentlich immer über so historische, du machst das eigentlich gut und wir haben gehört, du recherchierst und so weiter und unsere Lektorin hat sich schon, das ist jetzt Quatsch, aber hat sich schon beschwert, das ist alles immer so genau und du guckst immer ganz genau hin und so weiter und kannst und so weiter. So war es nicht, aber es war schon so, sie haben dann vorgeschlagen, wir könnten doch parallel zu deinen Abenteuerbüchern eine Sachbuchreihe ins Leben rufen, die eben dann das jeweilige Thema von dem Abenteuer, sei es jetzt Nordpol oder eben Piraten, nimmt und dann thematisch aufarbeitet, wo dann viele Sachinformationen für die Kinder dargestellt werden mit Illustrationen und so weiter. Und dann habe ich gesagt, oh, das schaffe ich ja zeitlich gar nicht. Also ich habe Lesungen, ich schreibe die Abenteuer. Und dann haben wir eben überlegt, dass wir Sachbuchautorinnen und Autoren finden und das haben wir auch und die schreiben und ich lese gegen und schaue, ob das so, weil das sind schon auch nicht einfache Sachbücher, sondern eben ist auch ein kleines Abenteuer. Die reisen da rum und dann lernen sie irgendwen kennen und ein Pirat, der zeigt ihnen dann, wie das bei den Piraten, wie seit wann es Piraten gibt und so weiter. Und das fand ich eine gute Idee, dass parallel zu den Abenteuerbänden eben auch Sachbücher sind, weil ja die Abenteuerbände die Kinder auch öffnen dann für die Sachbuchreihe, ne?
Aber ich hab gelesen, ich habe zum Beispiel gibt es so eine Formulierung im Buch und da sagt, flüstert Mathilda entgeistert, hast du noch alle Stacheln in der Schüssel? Ach so. Und dann hast du mit Fußnoten erklärt, wie die Redensart bei Menschen
eigentlich
wäre.
Eigentlich ist, ja, ja.
Also,
ja.
Aber da steckt schon so ein bisschen der Wunsch drin, auch ein informiertes Publikum zu haben, oder?
Ja, schon. Also ich gebe schon, wie gesagt, ich wollte ja mal Historiker werden und für Historiker sind Fußnoten auch eben Alltag und ich mache auch viele Fußnoten, also nicht zu viele, weil das unterbricht ja dann auch den Lesefluss, aber doch bei an vielen Stellen gibt's das dann schon, ne? Dann erkläre ich manchmal so ein bisschen. Manchmal brauche ich auch keine Fußnote, zum Beispiel in dem Buch Kokosnuss, ja, Drachenprüfung. Da kommen die kleinen Drachen, haben ein Abenteuer, was weiß ich, die sind irgendwo und dann kommt da so ein großer Säbelzahndrache und sagt, was macht ihr denn hier? Müsst ihr nicht zur Schule? Und dann sagen die beiden, nee, wir haben Wechselunterricht. Und das Wort Wechselunterricht, das gab es eben nur oder gibt es erst seit Corona und das sagt mir, dass ich das in der Corona-Zeit geschrieben habe. Und das ist eben auch, die Kinder kennen es dann vielleicht in 3 Jahren nicht mehr. Die wissen dann gar nicht mehr, was, oh, dann muss ich da eine Fußnote dran packen. Damit die wissen, was Wechselunterricht ist. Ja, das kennen die hoffentlich später nicht mehr. Ne? Aber die Maus habe ich damals für das Buch, die hat dann immer eine Maske getragen oder öfter mal, ne? Die Maus. Also die Drachen nicht, ich wollte das Thema jetzt nicht, das wäre ja sonst ein Corona-Buch geworden, das wollte ich jetzt auch nicht machen.
Ich habe das gemerkt, gerade in den vergangenen Tagen, also ich habe selber das Publikum zu Hause sitzen und habe zwei Kinder, die Kokosnuss-Fans sind, wo auch die Geschichten als Figur laufen zum Beispiel. Und als ich zu Hause gesagt habe, mein großes Kind ist 7 und ich habe zu ihm gesagt, ich treffe den Menschen, der kleine Drache Kokosnuss erfunden hat. Und er meinte so, ach, Ingo Siegner. Ja, ja. Und ich war so... Wie krass, also weil wahrscheinlich einfach durch dieses Geschichten anhören und der Name des Autoren natürlich auch immer wieder genannt wird, dass es so ins Gedächtnis reingeht, wenn man das zum Einschlafen hört. Gibt es so ein Feedback von deinem Publikum? Gibt es irgendwas, wo du sagst, das hat mich mal überrascht oder das ist besonders oder das nehme ich besonders für mich mit?
Ja, es gab eben diesen Moment mit meinem Namen, weiß ich noch früher, als ich in Schulen kam, dann bestenfalls haben dann Kinder gesagt, bist du der Drache Kokosnuss schreibt oder so. Meistens kannten sie mich auch überhaupt gar nicht und kannten auch die Bücher noch nicht. Und irgendwann, weiß ich noch, kam ich in eine Schule. Ja, und da musste ich erstmal die sanitären Anlagen aufsuchen. Und dann kamen so auch so Jungs rein und dann gingen die Jungs wieder raus und riefen, Ingo Siegner sitzt auf Toilette, Ingo Siegner sitzt auf Toilette. Und das hat jetzt mir persönlich in dem Moment nicht so geholfen. Aber zeigte mir eben auch, dass die Kinder jetzt den Namen kennen, auch im Kindergarten schon. Die sagen dann immer Ingo Siegner, ne? Dann, das ist, ja, wenn der Name selber zu einer Marke wird, das ist auch was Schönes für den Verlag. Und für, weil, dann kann er, kann man auch mal andere Bücher schreiben, wenn da Ingo Siegner draufsteht, dann so, ne? Aber für mich ist das auch witzig, wenn so ein Dreijähriges sagt, bist du Ingo Siegner? Ja, süß, ne?
Ja, schon, oder? Ja, ja. Also ich war überrascht und fand das auch sehr cool.
Ja.
Jetzt habe ich, wie gesagt, zu Hause erzählt, dass wir uns treffen und darf ohne eine bestimmte Antwort nicht nach Hause kommen. Ich muss noch mal wissen, warum heißt denn Kokosnuss nun eigentlich Kokosnuss? Ja,
das kann ich auch nicht sagen. Also nicht so genau. Also ich kann aber was doch vermuten, ja. Also ich habe ja für einen kleinen, für einen Nachbarsjungen das zum Geburtstag geschrieben. Und dann damals war, das war eben in den 90ern, da war so eine Dino-Zeit, Jurassic Park und so weiter. Überall gab es Dinos und so. Und dann dachte ich, oh, ich schreibe dem auch mal so eine Geschichte, aber mit einem Drachen. Das ist jetzt kein Dino, aber ist ja das Gleiche. Übrigens sind die, ja, tatsächlich ist der Mythos der Drachen ist entstanden, weil die Menschen große Knochen gefunden haben und noch nicht wussten, dass es Dinosaurier gab. Also klar, die waren eben auch noch nicht benannt, die Dinosaurier. Und dann sind eben diese Drachengeschichten entstanden in mehreren Kulturen auf der Welt. Und dann habe ich eben eine Drachengeschichte erfunden und den Namen, der kam wahrscheinlich, weiß ich auch nicht. Ich habe eine Palme gemalt und dann dachte ich, Kokosnuss klingt irgendwie gut. Und ich hatte im Kopf schon, der Vater heißt Magnus. Dann passt es, Magnus und Kokosnuss. Magnus deshalb, weil das ein Freund von mir ist. Und Magnus heißt ja groß, Latein. Und der Vater vom Kokosnuss ist eben groß. Und dann passt Kokosnuss und Magnus gut. Ich hatte auch andere Namen damals ausprobiert, sowas wie Himbeere und Banane. Aber das ist für einen kleinen Helden, der mutig ist, sind Himbeere und Banane phonetisch nicht so die richtigen Namen. Während der Name Kokosnuss, also mit zwei K und O, und der ist kräftig, ja? Und das passte irgendwie gut. So kam das.
Das sagt Ingo Siegner. Er hat den kleinen Drachen Kokosnuss erfunden und schreibt und illustriert seit mehr als 20 Jahren Kinderbücher. Sein Buch, Der kleine Drache Kokosnuss, Abenteuer und Wissen Piraten, hat 144 Seiten und kostet 14 Euro und ist empfohlen für Kinder ab 6 Jahren. Vielen, vielen Dank für das Gespräch.
Dankeschön. Tschüss. Danke.
Dankeschön.